Das Thema in dieser Morgenstunde lautet die Freude im Herrn. Die Textgrundlage, ich lese nach der unrevidierten Elberfelder Bibel, steht in Philipper 4, die Verse 1 bis 9. Philipper 4, 1 bis 9. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, also stehet fest im Herrn, Geliebte. Die Evotia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich. Eine Leige sind zu seinem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Darum will ich sagen, freut euch, lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset euch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christo Jesu. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohl lautet, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, dieses erwäget. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, dies tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Soweit das Wort.
Ich möchte dir und auch mir zuerst eine Frage stellen. Die hören wir am Ende nochmal. Vielleicht hast du dann eine ganz andere Antwort. Die Frage heißt, ich mache ganz langsam, sorgst du noch oder lebst du schon? Vielleicht auch schon mal gehört. Ne? Ähnlich, gibt auch ein Buch, das heißt etwas anders, aber auch sehr ähnlich. Das hat keinen esoterischen Hintergrund, sondern das ist Gottes Wort. Und darum soll es heute gehen. Ja, sorgen wir noch oder leben wir schon? Die Verse in Philipper 4, 1 bis 9 möchte ich benutzen, um diesen Gedanken auszuführen und uns ein wenig zum Nachdenken zu bringen und vielleicht auch so für die nächsten Tage wieder etwas mitzugeben, was uns ganz neu auch die Sicht in dieser Welt gibt. Ja, also, Paulus sagt hier in Philipper 4, Vers 1, ein Wort am Anfang, daher. Ja, was ist denn daher? Da müssen wir etwas zurückgucken in die Verse, die vorher stehen. Und wer bei meiner letzten Predigt hier war, der hat die da gehört, weil da habe ich das behandelt, was da steht. Es ging in Philipper Kapitel 3, Vers 20 und 21, das sind die Verse vorher, um das Bürgerrecht in den Himmel. Nämlich darum, dass wir dieses Bürgerrecht oder auf dieses Bürgerrecht hinzubereitet werden, auch wenn wir es heute schon haben, dass das wachstümlich geschieht, von hier nach da, von unten nach oben. Weil dort steht auch, dass das Bürgerrecht unten anfängt in den Himmel, wir haben darüber gesprochen, und dass unser Leib der Niedrigkeit umgestaltet wird. Und das ist ein Wachstumsprozess, der hier beginnt und in der Herrlichkeit endet. Und jetzt sagt Paulus hier, daher, weil das so ist, daher, weil du das glaubst. Und daher steht fest. Ja, wie das geht, darüber reden wir ja noch. Aber zwischendrin ist ja noch diese wunderbare Äußerung von ihm, wie er die Philipperbrüder nennt. Das können wir hier auch praktizieren. Wir können sagen, ihr meine geliebten und ersehnten Brüder. Da ist das was Schönes. Die geliebten und ersehnten Brüder. Und dann sagt er noch, ihr seid meine Freude. Ja, ist das nicht herrlich? Ne? Die Brüder sind deine und meine Freude. Also, das daher haben wir geklärt. Wie ist das jetzt mit den ersehenden Brüdern? Warum sind die Brüder ersehend? Da muss ja was passieren. Also wenn ich Sehnsucht nach den Brüdern habe, dann hat das doch einen Grund. Nicht nur, weil wir zusammensitzen wollen und uns ein wenig nett unterhalten, sondern da muss ja mehr sein. Also wenn ich mich nach was sehne, habe ich eine ganz bestimmte Vorstellung. Wir schauen mal rein in Römer 1, Vers 11. Ganz am Anfang des Römerbriefes schreibt er den Brüdern in Rom, die er gar nicht kennt, hat ja die Versammlung auch nicht gegründet. In Vers 11 schreibt er, was Paulus vorhat, wenn er sie trifft, warum er denn dahin will. Er wollte unbedingt nach Rom. Da heißt es denn, ich sehne mich, euch zu sehen oder euch wahrzunehmen, auf dass ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitgebe, um euch zu festigen. Also der hatte Sehnsucht nach den Brüdern, weil er ihnen etwas geben wollte, das ihnen hilft, festzustehen. Genau wie hier im Philipper, daher steht fest, weil ihr wisst, was ihr alles habt, nämlich die Berufung nach oben, über die er vorher gesprochen hat. Also er teilt etwas aus, gibt ganz neue Einsichten in das Gotteshandeln und sagt dann, und jetzt könnt ihr feststehen. Wenn ihr das wisst, dann ist das kein Problem mehr. Und das ist das, die Sehnsucht, die Paulus hatte nach den Brüdern, um ihnen zu helfen, diesen Stand zu erkennen. Es gibt dann noch viele andere Stellen, über die haben wir hier auch schon öfter gesprochen, wer sich viel Mühe gibt und immer wieder versucht, mit ganz neuen Worten den Brüdern klarzumachen, was sie an Herrlichkeiten schon besitzen. Mir wird ja manchmal nachgesagt, ich hätte schon abgehoben und wäre schon da irgendwo im Jenseits oben. Ne? Und ich sollte doch bitte mal mit den Füßen auf der Erde bleiben. Ihr seht, ich stehe hier, ich bin noch auf der Erde mit den Füßen. Ich warte auch auf Römer 8, Vers 23, auf die Freilösung aus diesem Leib. Aber wenn wir diesen Blick in diese herrlichen Dinge nicht hätten, das macht doch Paulus immer am Anfang seines Briefes. Da sagt er doch immer, was wir alles Schönes haben. Und dann sagt er, jetzt benimm dich ordentlich. Also erst wird die Herrlichkeit gezeigt, dann dürfe ich mich auch ein wenig anstrengen. So, und das ist das Prinzip des Paulus. Wir lesen noch einen Vers, 3, Vers 10. 1. Thessalonicher 3, Vers 10. Die ersehenden Brüder, welchen Zweck hat das? Dass wir uns nach den Brüdern sehnen. 3, Vers 10, habe ich gesagt. Ja. Und da sagt Paulus, dass wir, er und seine Mitarbeiter, Tag und Nacht über die Maßen flehen, für die Thessalonische, euer Angesicht wahrzunehmen, nicht nur zu sehen, wahrzunehmen und euch einzurenken bezüglich der Ermangelungen eures Glaubens. Ja, Moment, die Thessalonische waren doch so eine vorbildliche Versammlung. Die hat er gelobt, von denen hat er gesagt, es waren ja eine der ersten, euer Glaube ist wie ein Echo durch das Land erschwollen und alle anderen haben sich ein Beispiel dran genommen. Und jetzt sagt er, euch mangelt es am Glauben, da muss ich nachhelfen. Merkst du was? Die waren genau wie wir. Ne? Wir wissen das ja alles. Ne? Wir kennen die Herrlichkeit und es ist uns alles ganz klar. Und sobald du hier raus bist und um die Ecke bist und es passiert irgendwas Schreckliches, fängst du an zu jammern, weil da hast du das alles schon wieder vergessen. Und genauso ging es den Thessalonischern, so ging es allen Brüdern und Schwestern. Und deswegen müssen wir uns zusprechen und ermuntern in diesen Dingen. Und deswegen gibt es auch die Sonntagspredigt. Die sollte ja dazu dienen, dass man auch wieder für die nächste Woche gerüstet ist. Also es müssen Inhalte vermittelt werden. Da muss was passieren. Wir sehnen uns nach den Brüdern, weil wir im Glauben gestärkt werden wollen und dort etwas mitnehmen, nämlich geistliche Gnadengaben. Und die sollen auch heute Morgen ausgeteilt werden. Und jedes Mal, wenn wir uns treffen, ob das auch im Hauskreis ist, egal wo du bist, wenn du mit Brüdern zusammen bist, da muss was ausgeteilt werden, was du mitnehmen kannst. Gut, also deswegen sehnen wir uns nach den Brüdern. Und jetzt sagt er, ihr seid meine Freude, das ist doch herrlich. Ihr seid meine Freude. Wie geht das? Warum sagt er das? Wie funktioniert das? Ich möchte ein paar Denkanstöße geben, auch in diese Richtung. Sind unsere Brüder unsere Freude? Manchmal hörst du ja auch stöhnen. Ne? Die Brüder treffen sich und da kommt einer und kommt der schon wieder. Ne? Also das gibt es ja auch schon mal. Sollte eigentlich nicht sein. weil wir alle Heiligen lieben, auch die Schwierigen, nicht nur die Günstigen und die uns wohlgesonnen sind. Also es ist nicht einfach. Wir zwei haben ja da auch ein wenig Erfahrung, nicht mit uns, so allgemein. Ne? Und dass das nicht so einfach ist. Wir sind jetzt hier 16 Jahre, glaube ich, in Büdingen, in der Runde hier mit euch und einigen anderen. Es hat auch ein bisschen gewechselt in den Jahren. Aber nichtsdestotrotz, es steht hier, die Brüder sind meine Freude. Ich will versuchen, das verständlich zu machen. Erstmal Römer 15, Vers 13. Das ist ein wichtiger Text, damit wir verstehen. Römer 15, Vers 13. Das ist ja, das hörst du manchmal als Segenswort am Ende der Versammlung und wird dir gleich bekannt vorkommen. Da sagt Paulus, der Gott der Erwartung aber, vervollständige euch mit aller Freude, oder wie die Dawa-Übersetzung schreibt, all jeder Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überfließend seid in der Erwartung infolge der Vermögenskraft des Heiligen Geistes. Ja, gibt es jetzt mehrere Freuden. Gott vervollständige euch mit jeder Freude. Ja, und ich habe mal geguckt, ich will das jetzt nur aufzählen, das ist eine Predigt extra. Es gibt die Freude des Herzens in der Bibel, es gibt die Freude des Herrn, es gibt die Freude des Glaubens, wir haben die Freude des Heiligen Geistes. Und einmal sagt Petrus sogar, es gibt eine unaussprechliche und verherrlicht wordene Freude. Also wir haben verschiedene Freuden. Ne? Und hier geht es darum, dass der Paulus sagt zu den Philippern, ihr seid meine Freude. Also sind die Brüder ein Medium, um den Prediger zu erfreuen, oder wie? Also müsst ihr mich jetzt erfreuen heute Morgen? Oder erfreue ich euch? Also das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Gut, warum ist das so? Wie funktioniert das? Noch ein Wort aus dem Römerbrief im Kapitel 16, im Vers 19, war es bloß umblättern wahrscheinlich. In 16, 19, da steht: Denn euer Gehorsam reichte hin zu allen. Daher freue ich mich euretwegen. Das reicht schon. Euer unten hören. Gehorsam heißt ja wirklich unten hören. Das heißt, das sind welche, die stehen unten und hören auf das Wort. Das Wort kommt ja von oben. Also wir unten stehen unten hörend auf das Wort. Also wir sind jetzt gehorsam im Sinne von, was da kommt, das nehme ich an und so möchte ich auch leben. Das mache ich mir zu eigen. Und da sagt er, und deswegen freue ich mich euretwegen, weil ihr das so macht. Und wenn ich euch so angucke, und wir kennen uns ja auch schon etwas länger, die meisten zumindest, weiß ich, ihr seid auch solche, die unten hören, die auf das Wort hören, sonst wärst du auch heute Morgen nicht dahergekommen. Manche sind da ziemlich weit gefahren und das noch bei dem Wetter. Also man will unten stehen, auf das Wort hören. Und dann bewirkt das Freude bei den Brüdern, die das hören und austeilen. Das ist ja eine Gemeinschaft, die gegenseitig wirkt. Und in diesem Zusammenhang ist noch interessant, dass der Paulus auch im Römerbrief, ein Kapitel vorher, im Kapitel 14, das müssen wir uns auch noch angucken, wenn es um die Freude geht, der hier von der Ernährung redet und von du sollst den anderen nicht beurteilen wegen der Speise, den anderen Hausknecht richten und so weiter. Und im Vers 17, da steht dann, denn die Regentschaft Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Die Regentschaft Gottes, auf unser Thema bezogen von heute Morgen, ist Freude im Heiligen Geist. Ja, wo ist denn die Regentschaft Gottes, damit die für mich diese Freude im Heiligen Geist ist? Und wenn da Paulus sagt, ihr seid meine Freude, hat er doch gewusst, dass die im Unten hören, im Gehorsam auf das Wort, was wussten von der Regentschaft Gottes? Himmelreich, Königreich, Reich Gottes, was es alles für Ausdrücke für gibt, die sind alle irreführend. Ich behaupte es mal jetzt ganz kühl. Sondern wir müssen das wirklich nehmen. Basileia heißt die königliche Herrschaft. Punkt. Das hat nichts mit, das kann alles sein. Das kann ein Gebiet sein, das kann eine Zeit sein, das kann persönlich sein. Das ist zweitrangig. Wichtig ist, es geht um die königliche Herrschaft. Die ist Freude im Heiligen Geist. Und genau dieses Wort hat schon unser Herr Jesus gebraucht, um seinen Jüngern vor Golgatha zu sagen, wie das funktioniert. Und das finde ich so faszinierend. Die Apostel reden alle von der Regentschaft Gottes, hat Jesus auch gemacht. Und in Lukas 17, im Vers 21, ich will das aus dem Kopf zitieren, du kannst auch gucken, dass das stimmt in deiner Bibel, wenn du willst, da redet er mit seinen Lernenden, das sind ja die Jünger, und sagt zu ihnen, die Regentschaft Gottes ist, eure Bibel steht in eurer Mitte, unter euch. Es gibt ein paar Bibelübersetzungen, die machen das richtig. Zum Beispiel die unrevidierte Lutherbibel, sollst du nicht für möglich halten. Der Herr Luther hat gewusst, was da steht. Der hat das schon in seine 1547 Bibel reingeschrieben, die habe ich auch daheim. Und in die, bis wann ist die revidiert worden? Irgendwann ist 60, 70, 80, keine Ahnung. Also vor etlichen Jahren. Vorher steht das auch noch drin. Und in der Revidierten ist es weggemacht. Der Herr Fleiderer schreibt das auch. Und die Konkordante Bibel hat es und die Dauerübersetzung. Ich habe mir erlaubt, das auch so hinzuschreiben. Also da steht Entos im Grundtext. Die Regentschaft Gottes ist inwendig in euch, heißt das. Wenn wir wollen, sagt uns einer, das kann man ja nicht sagen und Jesus war ja das und weil Jesus da war, deswegen ist das so, ich kenne die ganzen Argumente. Vergiss es, da steht, es ist in dir die Regentschaft Gottes. Wie können wir das beweisen? Das Wort steht nur zweimal im Neuen Testament. Und die zweite Stelle, die findest du in Matthäus 23, 26, brauchen wir auch nicht aufschlagen. Wenn ich dir sage, was da steht, dann sind sie zu Hause angucken. Dann macht der Jesus die Pharisäer sozusagen fertig, positiv, und sagt denen, ihr seid getünchte Gräber, ihnen stinkt der Asen, seid ihr weiß und so weiter. Und dann spricht er davon, reinigt das Innere des Bechers, das Inwendige des Bechers, damit, und jetzt kommt es auf die Handschrift an, das Innere sauber wird oder der Asen auch sauber wird, da gibt es unterschiedliche Auslegungen, ist aber egal, wichtig ist, hier steht dieses Wort zum zweiten Mal. Und dann geht es um das Innere des Bechers. Wenn also Jesus sagt, die Regentschaft Gottes ist in euch, inwendig, innen drin, dann glaube ich das, weil er das gesagt hat. Also haben wir, wenn es um diese Freude bezüglich dieser Regentschaft geht, guten Grund zu wissen, diese Regentschaft Gottes, die königliche Herrschaft, ist auch in unserem Inneren. Was haben wir hier schon alles gehört? Jesus ist in uns, in Christus ist Gott, also in dir ist Gott und Christus. Dann bist du noch verborgen mit Christus in Gott, Kolosser 3, Vers 3. All solche Sachen. Dann kann man sich das erklären, dann ist uns das klar. Dann ist das kein Problem mehr zu glauben, wenn Jesus sagt, die Regentschaft Gottes ist in eurem Inneren. Die Gottesherrschaft wirkt im Inneren jedes Einzelnen, der das glauben kann. Und wer es noch nicht glauben kann, der wird dazu gebracht, das irgendwann eines Tages glauben zu können. Denn wir glauben, dass Gott alles zum Ziel bringt. Die Hausmeisterin hier hat mich heute Vormorgen, als wir Stühle hergestellt haben, hat die mich gefragt, mein Mann hat mich gefragt, was sind denn das für Leute, die da immer kommen? Was haben sie für einen Namen? Da habe ich gesagt, wir haben keinen Namen, wir sind Christen, ganz normale Christen eigentlich. Aber es gibt einen Unterschied. Wir glauben, dass Gott alles zum Ziel bringt, dass Gott alle Menschen rettet, sage ich. Und wenn sie das in so einer Kirche oder Gemeinde hier draußen predigen, fliegen sie raus. Weil die glauben das nicht, ne? Ihr kennt ja das Thema. Und da hat die ganz erstaunt geguckt und hat gesagt, ja, sie haben recht, die Kirche macht einem immer Angst. Ne? Das war ihre Antwort. Also seid ihr jetzt hier, weil ihr Angst habt oder weil ihr euch freut? Ne? Unser Thema ist ja die Freude. Also wenn die Botschaft des Wortes Gottes, das Unten hören, über das wir eben gesprochen haben, und die Regentschaft Gottes in meinem Inneren keine Freude auslöst, sondern Angst, weil ich vielleicht denken könnte, ich schaffe es nicht ganz, und lande für immer in irgendeiner Hölle, dann ist es kein Evangelium. Ganz klare Sache. Evangelium heißt gute Nachricht, gute Botschaft. Wer was anderes predigt, hat kein Evangelium. Auch dafür bin ich schon oft angegriffen worden, weil ich gesagt habe, diese Höllenprediger, denen muss man was entgegensetzen. Nämlich wir drehen den Spieß um. Wir sagen, das sind die Irrlehrer, die sowas lehren und nicht das, was das Wort Gottes sagt, dass Gott durch Gerichte, durch Zurechtbringung natürlich alles zum Ziel bringt. Nicht einfach so, das ist ja auch klar. Gut, also verstehst du, diese Freude, untereinander und miteinander, mit den ersehnten Brüdern, ist dem Paulus ein großes Anliegen. Davon redet er sehr oft und wir finden viele, viele Hinweise, auch Begründungen, warum diese Freude so ist, auch im Philipperbrief noch, an dem wir ja gerade dran sind, möchte ich noch zwei Verse lesen, um die nicht auszulassen. Philipper 1, Vers 25 ist der eine Vers, Philipper 1, Vers 25. Und in dieser Überzeugung nehme ich wahr, dass ich bleiben werde und bei euch allen bleiben werde. Warum? Zu eurer Förderung und Freude des Glaubens. Also Gemeinschaft mit den Brüdern dient der Förderung und der Freude des Glaubens, des Treuseins. Darum geht es. Das ist das Ziel. Und das soll immer unser Ersinnen oder Ansinnen sein. Und dann, wie hier Vers 1, Philipper 4, 1 sagt, können wir auch feststehen im Herrn. Wir stehen noch nicht fest, weil wir das machen. Sondern wenn du das alles weißt und glauben kannst, über das wir jetzt schon geredet haben, in den paar Minuten, 20 sind es ungefähr, dann kannst du feststehen im Herrn, weil er das in dir macht und ich das glauben kann. Und dann passiert noch etwas. Wenn wir Galater Kapitel 5, Vers 1 noch lesen, und dann bin ich mit dem Vers zu Ende, Galater 5, Vers 1, dann merkst du, wie wichtig das ist, dass uns so etwas geschenkt wird von unserem Herrn und durch unsere Brüder. Denn hier heißt es, 5, Vers 1, für die Freiheit befreite uns Christus. Steht daher fest und seid nicht nochmals in einem Joch der Sklaverei festgehalten. Was ist denn das? Die Sklaverei von Menschen, die religiöse Diktatur, die Religionsgesetze, alles dient dazu, die Menschen zu versklaven. Wir stehen in der Freiheit des Christus, wissen, dass er in uns ist. All das, was wir schon hier gehört haben, die vielen Jahre, ist Wirklichkeit und Realität. Ich muss mich nicht mehr unter die Sklaverei der Menschen begeben, auch wenn sie einen ganz biblischen und religiösen Anstrich hat. Du und ich, wir sind frei in Christus. Lass dir das nicht wegnehmen. Es steht geschrieben und so ist es auch. Aber es gab offensichtlich auch damals den einen oder anderen, der da so seine Schwierigkeiten hatte. Deswegen sagt er ja in den nächsten Versen hier, Philipper 4, wo wir heute Morgen sind, 2 und 3, die Euodia, der spreche ich zu, und der Syntyche spreche ich zu, doch im Herrn auf dasselbe zu sinnen. Da hatten die wohl ein Problem mit. Und wir sagen gleich noch kurz, was das ist. Und im nächsten Vers heißt es, ich bitte auch dich, mein echter Jochgenosse, hier meint der Timotheus, nach Philipper 2,19 kann man das schlussfolgern, nimm dich ihrer an, welche im Evangelium mit mir zusammen kämpfen wie ein Athlet, Athletin, sowohl mit Clemens als auch meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen in der Buchrolle des Lebens sind. Das ist ein schwieriger Text, aber ich muss das trotzdem machen, da steht er nun mal hier. Hilft ja alles nichts. Also die beiden Schwestern hatten wohl ein Problem, auf dasselbe zu sinnen. Dasselbe Sinnen, das wäre eine Predigt extra, aber ich möchte es auch nur ganz kurz sagen, ist nicht immer derselben Meinung sein. Es wird ja keinen geben, der mit mir an allen Punkten übereinstimmt. Muss auch nicht sein. Es wäre ja schlimm, dann wären wir wieder in einer Sekte. Ne? Dort denken nämlich alle gleich, weil es von oben verordnet wird. Wir dürfen von unten denken und deswegen ist das unterschiedlich. Ist wunderbar, so soll das bleiben. Aber eines Sinnes seines, das ist die Gesinnung Jesu, das Sinnen auf das eine, das ist er, die Treue, der Treue. Wir sind doch alle einer Gesinnung, wenn es um Jesus geht. Oder ist ja jemand, der sagt, ja, Jesus war ein guter Prophet, ein geschaffener Engel oder was da alles noch so für Dinge gibt. Also wir glauben, dass der Sohn Gottes ist, dass das Evangelium ist, die Grundlage für die gesamte Wiederherstellung des Universums, dass der Ursprung und das Ziel, das ist Jesus. Und da sind wir uns alle einig, bin ich 100% sicher. Also wir sind einheitlich gesinnt in diesem Punkt. Und das soll auch so bleiben. Und jetzt spricht er noch von Timotheus, von seinen Mitarbeitern, von Clemens. Und jetzt muss ich einen kleinen Exkurs machen, nur einen ganz kleinen. Aber zur Klarstellung ist das wichtig, auch für die Leute, die das mal auf Kassette hören oder CD oder im Internet. Es kursieren ja die seltsamsten Dinge unter den Geschwistern. Hier heißt es, dass diese Mitarbeiter des Paulus in der Buchrolle des Lebens sind. Jetzt hat man aufgrund einer falschen Bibelübersetzung nämlich nach Offenbarung 13, Vers 8, hat man einen Satz rumgedreht und meint jetzt, dass diese Buchrolle des Lebens geschrieben worden ist von Herabwurf des Kosmos an. Das steht aber gar nicht dort, sondern dort steht, dass das Lämmlein geschlachtet worden ist von Herabwurf des Kosmos an. Die Buchrolle, die gab es schon. Und weil es diese Buchrolle schon gab, deswegen stehen auch die Mitarbeiter des Paulus in dieser Buchrolle. Die sind ja nicht nach Herabwurf des Kosmos da reingeschrieben worden, sondern vorher schon. Und weil in Epheser Kapitel 1, Vers 4 steht, dass wir vor Herabwurf auserwählt worden sind, sagen da manche Brüder, können wir nicht in dieser Buchrolle stehen. Das beruht aber auf einer falschen Übersetzung von Offenbarung 13, 8. Es steht alles in einem Buch. Wenn du dich mit den Buchrollen mal beschäftigst und auch die Grundtextunterschiede beachtest, wirst du feststellen, alles ist aufgeschrieben. Alles. Wirklich alles. Ich habe mich gründlich genug mit beschäftigt. Ich kann euch das beweisen. Und das könnt ihr auch nachlesen. Also wir sind auch aufgeschrieben. Es müsste nämlich jetzt, jetzt machst du es etwas kurios, wenn wir sind ja auch Mitarbeiter. Wir haben hier Mitarbeiter, die halten eine Predigt. Wir haben Mitarbeiter, die schleppen die ganzen Tonzubehörteile hierher, damit wir was verstehen. Wir haben Mitarbeiter, die machen CDs und schicke Hefte und was. Also irgendwie gibt es hier Mitarbeiter. Jetzt müsste ich sagen, wenn ich jetzt Paulus wäre, also meine Mitarbeiter, ihr steht in der Buchrolle des Lebens, habt eine ganz andere Erwartung, ich bin in Christus und bin eigentlich schon halb bei ihm und jetzt müsst ihr euch mal anstrengen, dass er auch irgendwann dahin kommt. Mir kann doch niemand erzählen, dass die Mitarbeiter des Paulus, und er nennt Timotheus sein echtes Kind im Glauben und sagt sie immer, greife das äonische Leben, und das ist ja auch so ein Punkt, und dann nimmt man ihm die Mitgliedschaft am Leibe des Christus weg, aufgrund dieses falschen Verständnisses. Da komme ich nicht mit. Und ich muss das mal deutlich sagen, damit vielleicht der eine oder andere, nicht ihr hier, sondern die das hören, einmal wach werden und nachgucken, was denn wirklich geschrieben steht. Also all die Mitarbeiter des Paulus sind in der gleichen Stellung wie Paulus auch. Sie sind in Christus, haben die gleiche Berufung. Da ist überhaupt kein Unterschied. Und das wollte ich hier in den 4 Minuten mal anfügen, an dieser Stelle, weil hier die Buchrolle des Lebens erwähnt wird. Kann ich ja nicht kneifen, ne? Muss ich da was zu sagen. Gut, und jetzt sollen wir also zusammen Athleten oder wie Athleten kämpfen. Er benutzt ja ein Wort aus dem Sport. Wir kennen ja auch den Wettlauf aus dem Korintherbrief. Also zusammen ringen und kämpfen um die Wahrheit des Wortes, das ist ihm wichtig. Und da haben wir alle die gleiche Berufung. Im Vers 4 heißt es dann, freut euch im Herrn, und jetzt wird es ganz praktisch, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, das wollen wir ja mitnehmen, auch wenn du ein Problem hast, wenn du eine Krankheit hast, wenn du Bekannte hast, denen es schlecht geht, wenn du an die anderen vielen üblen Dinge in dieser Welt denkst, hier steht, freut euch im Herrn alle Zeit. Ja, ist leicht gesagt, ne? Das ist wirklich leicht gesagt. Kann man das? Antwort ist ja. Kann man das auch beweisen? Ja, kann man auch. Und wer mich kennt, weiß, ich würde davon nicht anfangen, wenn ich nicht eine gute Antwort hätte. Also die Bibel hat die Antwort, nicht ich. Also du kannst in der Bibel lesen, die Antwort. Wir wollen einen kleinen Streifzug machen zu diesem Gedanken. Es geht ja um die Freude im Herrn heute Morgen, dass diese Freude in der Tat alle Zeit gilt. Ich erinnere an die Apostel. In Apostelgeschichte 5 wird uns die Geschichte erzählt, wo sie vor das Synedrium geladen worden sind und man ihnen verbieten wollte, im Namen Jesus zu reden, und sie geschmäht hat und dann wieder fortgeschickt. Und da steht in Apostelgeschichte 5, im Vers 41, sie gingen voller Freude hinweg, weil sie würdig geachtet worden sind, um den Namen Jesu willen geschmäht zu werden. Man hat die übel behandelt und die haben sich gefreut. Was lernen wir aus diesem einen einzigen Punkt? Es kommen noch ein paar. Wir lernen hier, dass die Freude im Herrn nicht an äußere Umstände gebunden ist. Das ist ganz wichtig. Du kannst äußerlich total kaputt sein und dich trotzdem innerlich freuen im Herrn. Das ist die Botschaft des Wortes. Also mach die Freude des Herrn nicht an äußeren Umständen fest, sondern an deiner inneren Auffassung, an deinem inneren Gefühl, an dem, was im Inneren passiert, an dieser Regentschaft Gottes in deinem Inneren. Zweites Beispiel aus der Apostelgeschichte, lesen wir die Geschichte im Apostelgeschichte 16. Da ist Paulus und Silas im Gefängnis. Und das Gefängnis hätte ich mal sehen wollen. Ich war ja auch mal im Gefängnis, ist schon lange her. Und das war im Kommunismus auch nicht besonders angenehm. Aber ich glaube, bei denen damals war das bestimmt viel, viel schlimmer. Also die waren im Gefängnis und um Mitternacht steht da, fangen die an und Lob singen Gott. Also wenn ich das machen kann, das ist eine Freude, ne? Das machst du doch, weil du dich freust. Jetzt sitzt du im Gefängnis in so einem üblen Loch und Lob singen Gott um Mitternacht. Das ist für mich die Freude des Herrn. Hätten die gewusst, dass gleich die Türen aufgehen, hätten die auch gesungen. Aber die haben nicht gesungen, damit die Türen aufgehen. Verstehst du? Sie haben Gott gelobt, obwohl sie nicht wussten, wie lange sie noch in diesem Loch sitzen müssen. Das ist die Freude im Herrn, die nicht an äußere Umstände gebunden ist. Das meine ich damit. Das sind ganz lebensnahe Beispiele. Jetzt kannst du sagen, ja, das waren die Apostel. Das waren ja Übermenschen vielleicht, denkst du so, nein, nein, also lese mal die Apostelgeschichte, die Taten der Apostel, lese ihre vielen schwachen Stellen mit, die sie hatten, auch wenn du an Petrus denkst und andere. Also die waren Menschen wie du und ich. Auch wir können das ganz genau so. Lass dir das nicht wegnehmen. Jetzt lesen wir noch zwei, drei Stellen zu diesem Gedanken, die sind wichtig. 2. Korinther 6, 2. Korinther Kapitel 6. Hier wirst du, wenn du ein Ungläubiger bist oder ein nicht alles Glaubender, vielleicht sagen, das ist schizophren. Wenn du alles glaubst, was geschrieben steht, ist das nicht mehr schizophren, dann kann man das verstehen. Der Paulus macht hier einen Ausflug zu dem Thema, wir erweisen uns in allen Lagen als Gottes Diener. Und da zählt er ganz viele Dinge auf. Und im Vers 10, den wollen wir lesen, da sagt er dann, also als Diener Gottes erweisen wir uns, als Betrübte, aber stets sich Freunde, als Arme, aber viele reich machend, als nicht eines habend und doch alles besitzend. Boah, das klingt schizophren, ne? Also ich bin betrübt und freue mich, ich bin arm und reich, ich habe nichts und habe alles. Und da kannst du schon ins Schleudern kommen. Aber hier müssen wir auch das, und im Gesamtzusammenhang wird das ja deutlich, erkennen, worum es geht. Es geht um die innere Einstellung, nicht um die äußere Darstellung. Es geht um die innere Einstellung. Die Freude im Herrn, das Armsein, hat nichts zu tun mit der Freude im Herrn, wie sie am Inneren. Bist äußerlich arm, im Inneren bist du reich, weil du kennst den Ratschluss Gottes. Was nutze ich das ganze Geld dieser Welt, wenn du unglücklich bist und nicht weißt, was mit dir passiert und wo du herkommst und wo du hingehst. Es haben sich schon genug Leute umgebracht, die schwer reich waren, weil sie todunglücklich waren. Und wie viele arme Leute haben sich gefreut in Christus. Ich denke an die Hugenotten damals in Frankreich, wo Leute Jahrzehnte im Turm gefangen waren und hatten eine große innere Freude, trotz dieser äußeren Drängnis. Das waren Menschen wie du und ich. Und glaub mir, wenn du in solche Situationen kämest und weißt, was geschrieben steht und glauben darfst, was da steht, hast du auch diese Freude trotz dieser äußeren Umstände. Also das lernen wir bei Paulus. Jakobus sagt mal, ja, wenn ihr versucht werdet, dann achtet das als lauter Freude, meine Brüder. Boah. Jakobus, ne, hat das gesagt. 1 Vers 2 steht das, falls du dir das notieren willst. Ein Vers lesen wir noch bei Paulus, Kolosser 1, Vers 24. Der ist nämlich auch wichtig, wenn es um Drängnisse und Leiden geht, weil wir hier etwas lernen bezüglich des Sinnes und Zweckes dieser Drängnisse. Kolosser 1, Vers 24, wenn es um die Freude geht, da sagt er, nun freue ich mich in den Leiden für euch. Wieso das? Und fülle in meinem Fleisch die Ermangelungen der Drängnisse des Christus auf für seinen Leib. Und wer ist das? Die Versammlung. Also ich freue mich für euch, für den Christusleib, für die Versammlung. Ich darf jetzt etwas vervollständigen an diesem Leib durch meine Drängnis. Wenn du also eine solche Drängnis hast, sei es Krankheit, Familienprobleme, egal was es ist. Es ist ein Teil, wenn du ein solch Glaubender bist, ein Teil, die Drängnisse des Leibes, des Christus zu vervollständigen. Was heißt denn das? Der Christusleib muss alles erlebt haben. Da darf nichts fehlen. Da muss es alles Schreckliche in dieser Welt, müssen die Leibesglieder selber erlebt haben. Die Fülle dieses Leibes hat alles erlebt. Und dann kann er ein gerechtes Urteil fällen über andere. Wenn du nichts erlebt hast, kannst du auch nicht urteilen. Geht es einem schlecht, sagst du, ja, wird schon wieder. Ist ein guter Spruch, den hört man oft. Aber besser wäre es, dir ging es auch schon mal schlecht. Also dann weißt du, wie das ist, wenn es einem schlecht geht. Dann kann man vielleicht auch ein wenig zusprechen. Gut, Petrus hat auch ein Wort, da sagt das sehr, sehr ähnlich. Er spricht von der Gemeinschaft der Leiden des Christus in 1. Petrus 4, Vers 13. Also die Apostel sind sich einig. Die haben alle die gleiche Meinung, das hören wir immer wieder. Und das ist auch für mich sehr wichtig, weil ich auch öfters mit Geschwistern zu tun habe, die Paulus, sage ich, meine ich mal, etwas zu sehr separieren von den anderen Aposteln. Ich gehöre zu denen, die das ganze Wort lesen, die jeden Apostel als Apostel Jesu Christi betrachten, steht auch geschrieben, und mache diese Unterschiede nicht, wenn es um die Grundlage und die Erwartung geht, innerhalb der sich alle bewegen. Gut, Philipper 4, Vers 5, der nächste Vers, da heißt es, eure Vorbildlichkeit werde allen Menschen kund, der Herr ist nah. Da will ich mich nicht so lange bei aufhalten, sondern mir geht es nur darum, festzustellen, dass die Apostel durchgängig, alle durchgängig, und das gehört auch zur Freude im Herrn, Naherwartung hatten. Ja, sagt mancher, das ist 2000 Jahre her, wo ist da die Nähe? Und jetzt leben wir heute im Jahr 2009 und ja, wer hätte das gedacht? Meine Eltern haben gesagt, der wird mal nicht in die Schule kommen, dann kommt Harmagedon. Mein Schwiegervater hat gesagt, vor Harmagedon tapeziere ich die Wohnung nicht mehr. Da hat das noch viele Male machen müssen. Und ähnliche Sprüche. Also sie hatten auch alle Naherwartung, aber eben eine falsche. Sondern die Naherwartung der Schrift ist eine andere. Der Herr ist nah. Wie nah ist denn der Herr? Jetzt, ich bin ja etwas provokativ manchmal. Ihr wisst, wie ich das meine. Ich habe auch den Mut, das immer wieder zu machen. Solange, bis ich hier nicht mehr herkommen darf. Gut, also wie nah ist der Herr? Da ist dir so nah, wie du sterben tust oder die Entrückung kommt. Wenn also du nachher heimfährst und unterwegs einen Unfall hast, was wir nicht annehmen wollen, ist ja kein Abergläubiger hier, deswegen kann ich das sagen, dann und du stirbst, dann ist das deine Naherwartung. Dann bist du beim Herrn. Ganz einfach. Wenn du hier sitzt und die Entrückung passiert, jetzt in der Stunde, ja, dann haben wir es einfach, dann müssen wir gar nicht mehr sterben, dann werden wir nämlich gleich verwandelt und in Wolken zu den anderen hin entrückt, die er mitbringt. Das ist meine Naherwartung. Also, deine Naherwartung ist bestenfalls in der Länge her an dein irdisches Leben gebunden. Also so lange wie du überlebst, 30, 50, 100 Jahre, egal, ist das die Naherwartung. Jetzt gibt es auch Brüder, die schon wieder anfangen, so langsam uns diese Naherwartung madig zu machen, indem sie sagen, ja, Moment mal, vielleicht sind die gestorbenen Brüder ja alle noch irgendwo in der Erde und warten auf die Entrückung. Ja, da sind noch ein paar, die wollen so lange schlafen, bis Christus kommt, das ist in Ordnung, weil das Wort sagt das ja auch. Das hat aber trotzdem Naherwartungscharakter, denn sie merken ja nicht, wie lange die Zeit ist, vom Sterben bis zur Entrückung, wenn sie auferstehen dürfen dann. Aber es gibt auch welche, die haben eben die Naherwartung, dass sie, wenn sie sterben, gleich beim Herrn sind. Auch das ist schriftgemäß, steht geschrieben, beides gibt es. Und weil ich beides vertrete, kriege ich auch von beiden Seiten Schläge. Nämlich von denen, die immer nur eins glauben. Ne? Die sagen dann, ich hätte nicht recht. Ich habe auch nicht recht, sondern es steht in der Bibel, wir müssen nur reingucken. Also das ist Naherwartung. Jetzt sagt Paulus in Römer 13, unsere Rettung ist jetzt näher als da, als wir anfingen zu glauben. Stimmt das? Natürlich. Wenn du weißt, du lebst hier noch 10, 15, 20 Jahre, wenn die Entrückung vorher nicht gewesen ist, ist deine Nähe zum Herrn Der Herr ist nah, was dieses Erwartungsgut betrifft, natürlich kürzer geworden. Ist ja klar, je länger wir hier leben, umso kürzer ist die Zeit, bis wir bei ihm sind. Ganz einfach. Jakobus sagt, die Anwesenheit des Herrn hat sich genaht. Petrus sagt, Johannes sagt, es ist die letzte Stunde. Im Hebräerbrief lesen wir, es ist noch ein kleines und er wird kommen. Bei Petrus steht, die Vollendung aller ist genaht. Also auch hier, die Apostel haben durchgängig Naherwartung. Die haben gewusst, der Herr ist nah, egal wie. Entweder wenn ich sterbe oder wenn die Entrückung kommt. Wo ist da der Unterschied? Also, dass wenn die Entrückung kommt und ich lebe, ich eben gleich verwandelt werde. Und was sagt Paulus in 1. Thessalonicher 4, Vers 17? Wenn das passiert, werden wir, die Lebenden, verwandelt. Das sagt Paulus, sagt wir, die Lebenden, und redet von der Entrückung. Er hat also erwartet, dass die Entrückung zu seinen Lebzeiten kommt. Das war eine Erwartung. Und genauso kannst du das heute sagen. Denn wenn die kommt, wirst du verwandelt. Wenn sie nicht kommt, dann gehst du durchs Sterben zu ihm. Auch kein Problem, ne? Weil, wenn du das glauben kannst. Also das ist Naherwartung. Und diese Naherwartung ist bei allen Aposteln gegeben. Ganz wichtig, dass wir das im Sinn behalten. Und deshalb, und jetzt kommt dieser Vers, wo ich die Frage eingangs gestellt habe, sagt Paulus im Vers 6, seid um nichts besorgt, sondern in allem, in dem Gebeten, in dem Flehen, sollen mit Dank eure Bitten zu Gott hin bekannt gemacht sein. Seid um nichts besorgt. Ja, sorgst du noch oder lebst du schon, war die Frage. Das ist ja nicht so einfach. Seid um nichts besorgt. Ja klar, das ist ein guter Spruch. Aber erinnere dich mal, was Jesus gesagt hat. Vor Golgatha, ganz am Anfang seines Dienstes, Bergpredigt. Am Mittwoch im Hauskreis zeige ich euch den Berg, wo er gepredigt hat. Und wir haben uns gestern Abend schon mal angeguckt, weil ich hatte Besuch daheim. Da sagt Jesus an dem Berg zu diesen armen Leuten, zu denen er gepredigt hat. Ich zeige euch auch, wie die Wohnung ausgesehen hat, wo die gewohnt haben. Da sagt er, mein Vater weiß, was ihr braucht. Macht's nicht wie die Nationen. Und dann sagt er in Matthäus 6, die Verse 25 bis 33, guckt euch mal die Lilien an, wie schön die aussehen. Und ihr macht euch Sorgen, was er für ein Kleid anzieht. Ne? Oder guckt die Spatzen an, ne? Die haben alle was zu fressen. Und ihr, wer seid ihr? Seid ihr nicht mehr wert als das? Ne? So einfach ist das. Das ist eine ganz einfache Botschaft. Und so einfach hat Jesus gepredigt und hat tiefe göttliche Wahrheiten betont, die auch die Apostel nachher verkündet haben, die bis heute gelten. Also, deshalb lesen wir jetzt noch ein Petruswort. Der Petrus hat zu alledem die gleiche Meinung wie der Paulus und auch wie unser Herr. In 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7 steht das. Und auch den Vers, der ist uns nicht unbekannt, wir haben schon oft darüber gesprochen. Es ist nur immer schwierig, das so zu machen, wie es da steht. 1. Petrus 5, Vers 7, da sagt Petrus, alle eure Sorge wälzt auf ihn, alttestamentlicher Spruch, weil er sich euch betreffend kümmert. Also wenn du so eine Sorge hast, gibst du die ab, weil du weißt, er regelt das. Wie oft habe ich das schon erlebt? Und wie oft habe ich mir wieder Sorgen gemacht? Und deswegen halte ich mir auch heute Morgen wieder diese Predigt. Weil ich muss das ab und zu hören. Wenn mir das keiner sagt, muss ich mir das selber sagen. Also, wenn du Sorgen hast, dann denk mal darüber nach, wie die Sorgen der vergangenen Jahre geregelt worden sind. Wie er das gemacht hat. Und dann kannst du auch heute glauben, dass er diese Sorge, die du jetzt hast, wieder so regelt. Das müssen wir mal uns sagen und für wahrnehmen und darauf vertrauen. Dann hast du die Freude im Herrn. Dann kannst du dich im Herrn freuen, trotz der Sorge, weil du weißt, er regelt das. Der weiß ja schon, wie es ausgeht. Die Israeliten sind in Ägypten geknechtet worden und dann kam der Mose und dann haben die geschimpft, lass uns in Ruhe, es wird noch schlimmer. Und Gott hat schon längst den Ausgang gewusst. Er hat alles schon gewusst. Er wusste auch, dass die gestern, heute und vorgestern in Gazastreifen da bombardieren und einmarschieren. Das ist ihm alles klar. Er weiß auch, wozu er das macht. Er sieht die Ohnmacht des Menschen und lässt ihn so lange fallen, bis der Mensch nach ihm schreit und sagt, jetzt kann nur noch Gott helfen. Und wenn wir an diesem Punkt sind oder schon waren, und davon gehe ich aus, dann dürfte eine Sorge, ein Problem, irgendetwas, eine Drängnis in unserem Leben kein Problem mehr sein, weil wir wissen, er sorgt dafür. Ich glaube nicht, dass ich das immer kann. Ich habe es schon mal gesagt. Sondern wir müssen uns das immer wieder sagen, damit das stets neu bewusst wird. Ich habe vor Jahren schon im Hauskreis gesagt, wenn ich mal da liege und anfange zu jammern, dann halten mir meine ganzen Predigten vor, was ich immer gesagt habe. Dann will ich das von euch hören. Und so muss das sein. Also wir müssen uns zusprechen diesbezüglich. Seid um nichts besorgt, weil er sich sorgt. So, einen kurzen Blick, damit ich nicht hier vom Weg abkomme, bei unserem Thema. Weil in dem Vers steht ja noch was, da steht, unsere Bitten sollen mit Dank bei Gott bekannt gemacht sein. Die Bitten sollen mit Dank bekannt gemacht sein. Also hier soll es kein Gebet geben, ohne Danke zu sagen. Wann sagst du Danke? Also wenn die Kinder was geschenkt kriegen, da sind die Eltern immer scharf hinterher, dass sie Danke sagen. Ne? Aber wenn die nichts geschenkt kriegen, brauchen die auch nicht Danke sagen. Also du sagst Danke, wenn du etwas erhältst. Wenn also die Bibel mir sagt, ich soll Gott danken, auch alle Zeit, dann danke ich in dem Bewusstsein, dass ich alles von ihm habe. So einfach ist das. Und da gibt es einen wunderbaren Spruch von Jesus, und das ist ja einer meiner Lieblingstexte, wer mich kennt, weiß, das ist in Markus 11, Vers 24. Da hat uns ja gesagt, wie wir beten sollen. Und in Markus 11, 24, da sagt er ja ein ganz provokatives Wort. Ich sage euch, alles, ja, so vieles, wie ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es irgendwann mal kriegt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch sein. Natürlich kann man das Wort missbrauchen, keine Frage. Aber im Gesamtzusammenhang der Schrift und dem, was wir heute Morgen hier gehört haben, wird deutlich, wenn ich auf ihn vertraue, wenn ich die Freude im Herrn habe, wenn ich weiß, dass er alles regelt, dann kann ich auch, wenn das Problem noch nicht gelöst ist, für diese Lösung danken, weil die Lösung gibt es doch schon. Paulus sagt im Korintherbrief, es gibt keine Versuchung, außer, was ich vom Vers meine, eine menschliche, die euch erfasst, so ähnlich. Und, aber macht dir keine Sorgen, ich tue jetzt frei interpretieren, ich weiß die Stelle eben nicht genau, wo sie steht. Und Gott wird auch für den Ausgang sorgen. Ne? Also mit der Versuchung kommt der Ausgang, so ähnlich steht dort. Also zusammen mit Sinn, griechisch. Also Gott bringt den Ausgang mit dem Problem zusammen. Also du hast das Problem und den Ausgang parallel. Das steht da im Korintherbrief. Und wir können nachher gucken, wer die Stelle wissen will, wie finden wir. Also zusammen mit dem Problem ist auch der Ausgang schon da. Und das ist doch wunderbar. Deswegen kann ich Danke sagen für die Lösung eines Problems, deren Lösung ich noch nicht kenne, aber Gott kennt sie doch. Der Herr weiß doch, wie es ausgeht. Er hat die Lösung. Deswegen kann ich ihm für die Lösung danken. Und wenn ich ihm danke, bestätige ich damit, dass ich das erhalten habe, auch wenn ich es noch nicht sehe. Das kannst du mit keinem Ungläubigen besprechen, die sagen, du bist schizophren oder sonst irgendwas. Nein, sondern das ist biblische Tatsache. Glaubst du, dass Jesus seine Jünger belogen hat? Nie im Leben. Er hat genau gewusst, was er sagt. Ob die das geglaubt haben, ob die das in ihrem Leben aufnehmen können, ist eine ganz andere Frage. Aber es steht hier und er hat es gesagt und er weiß es. Ich kann es glauben und ich weiß, dass es funktioniert. Ich habe es schon oft genug probiert. Dass es nicht immer klappt, liegt ja an mir, nicht an ihm. Es ist ja meine Einstellung, wenn ich anfange zu zweifeln. Und das soll eben nicht passieren. Und deswegen lernen wir hier im Philipperbrief, Kapitel 4, was dann passiert. Ich komme zum Vers 7. Der Friede Gottes, der alles Denken überragt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren, steht da. Also wenn du das glauben kannst, wenn du diese Freude im Herrn hast, dann wird der Friede Gottes, der alles Denken überragt, dein Herz in Christus Jesus und deine Gedanken in Christus Jesus bewachen. Na, das ist doch eine Zusage. Warum ist das so? Weil die Bibel recht hat, weil gilt, was geschrieben steht. In Römer 5, Vers 1, dieses Wort ist wichtig in diesem Zusammenhang. Wir haben diesen Frieden in unserem Inneren, weil Römer 5, Vers 1 eine Tatsache ist. Christus ist unser Friede. Epheser 1, 2, Vers 14 steht das. Und hier heißt es, daher, weil das so ist, als gerechtfertigt Wordene, steht hier, passiv, das hat einer gemacht, als gerechtfertigt Wordene aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind gerechtfertigt worden aus Glauben oder aus Treue, aus welchem Glauben, welcher Treue? Natürlich seinem Glauben, seiner Treue. Das ist ja nicht dein Glaube oder mein Glaube. Die Rechtfertigungsgrundlage Gottes ist das Opfer des Christus auf Golgatha. Deswegen sind wir aus seiner Treue gerechtfertigt und nicht aus meinem Glauben. Weil ich an Jesus glaube, bin ich gerechtfertigt. Das ist Lehre da draußen. Die Bibel sagt, du bist gerechtfertigt, weil er treu war. Deswegen bist du gerechtfertigt. Nicht weil du treu bist. Jetzt bist du treu, nur weil er vorher treu war. Das ist der Unterschied. Also wir haben diesen Frieden Gottes, weil er den Frieden gemacht hat. Er hat uns gerechtfertigt, als gerecht hingestellt. Er hat die Initiative ergriffen. Lies mal den Vers 10 noch vom gleichen Kapitel. Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir als Feinde dem Gott durch den Tod seines Sohnes verändert wurden oder versöhnt, steht bei dir wahrscheinlich, wie viel mehr werden wir als verändert Wordene infolge seines Lebens gerettet werden? Wer hat dir den Anfang gemacht? Gott hat in Christus alles verändert, steht da. Das Wort versöhnen heißt da verändern. Er hat alles geändert. Er hat Frieden gemacht durch diesen Christus. Und deswegen haben jetzt alle den Frieden Gottes, wenn sie es denn glauben können. Wer es nicht glauben kann, muss es noch lernen. Aber die Initiative ging von Gott aus. Als wir Feinde waren, hat er das gemacht. Der hat nicht die Welt gerettet, nachdem sie geglaubt hat, dass Gott recht hat. Nein, er hat die Welt gerettet, bevor sie das glauben konnte. Und jetzt gibt er sich alle Mühe, ich rede menschlich, jedem Einzelnen das beizubringen, dass er das auch glauben kann. Das ist der Stand der Dinge. Und deswegen überragt dieser Friede Gottes, wie es hier in diesem Vers heißt, auch unseren Denksinn. Das kannst du da als Mensch gar nicht denken. Das kann man uns ja nicht ausdenken, für wen er zu Ende denken. Wir bemühen uns dazu, aber das wird nicht gelingen. Das große, herrliche Endziel Gottes, das kann man nur erahnen. Aber es steht geschrieben, ich darf es glauben. Und deswegen werden unsere Herzen, heißt es hier im Vers 7, in Christus Jesus bewacht. Dazu möchte ich einen Vers noch lesen, Kolosser 3, Vers 15, weil auch da ein Wort steht, das gemeinhin nicht so wiedergegeben wird und dadurch der Vers ein wenig an Qualität verliert. Kolosser Kapitel 3, Vers 15, da heißt es, und der Friede des Christus entscheide in euren Herzen, hinein, in den ihr auch berufen wurdet, in einem Leib und werdet Dankbare. Und der Friede des Christus entscheide, das Wort Praboio heißt also hier, entscheiden wie ein Schiedsrichter. Der Friede des Christus entscheidet wie ein Schiedsrichter in unseren Herzen. Und deswegen weiß ich, er regelt das. Er regelt das in meinem Herzen. Er bewacht und bewahrt mich in meinem Herzen. Er ist das. Er ist der Friede, der mich durchträgt. Und das macht mich froh und glücklich. Und dann muss ich mir keine Gedanken darüber machen, wie dieses oder jenes Problem vielleicht zu lösen ist. Natürlich gibt es Sachzwänge, wo du auch selber denken musst, das ist keine Frage. Wir reden hier von der großen Linie. Und deshalb ist dann der Höhepunkt in dieser Argumentation in Versen 8 und 9 des Philipperbriefes ja der, dass es hier nun heißt, was du dann praktisch dazu beitragen kannst, damit dieser Friede in deinem Herzen funktioniert, damit das alles geglaubt werden kann, damit das in deinem Leben zum Ausdruck kommt. Denn er sagt dir, das Übrige, Brüder, ist, wie viel es wahr ist, wie viel es achtbar ist, wie viel es gerecht ist, wie viel es lauter, wie viel es liebenswert, wie viel es wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, diese alle erwägt. Die Sachen stehen alle im Plural, also wir sollen alles, was gut ist und positiv denken, ja, positives Denken, das wirst du auch in esoterischen Kreisen. Und das hat einen ganz schlechten Beigeschmack, ich weiß, aber die haben das aus der Bibel geklaut und haben das missbraucht. Und jetzt sollen wir nicht mehr davon reden, das lehne ich ab, weil das ist biblisches Denken. Die Bibel ermuntert uns dazu, wir sollen das, wir sollen alles denken, was gut ist. Das steht hier in diesem Vers zum Beispiel. Und wenn du alles sähst, was gut ist, im Galater 6, Vers 7 steht auch, was der Mensch sät, wird er auch ernten. Wenn du Radieschen sähst, kannst du nicht erwarten, dass der Salat wächst, sondern du wirst Radieschen ernten, sofern die Umstände passend sind. Also, wenn wir etwas säen, werden wir das Gleiche ernten. Dann ist die zweite Frage noch, wie viel sähe ich und wie viel ernte ich? Wenn wir an Weizen denken, ein Korn legst in die Erde und an der Ehre sind dann 20, 30, 50, 80, je nachdem. Also ein Vielfaches wird geerntet. Wenn wir also das, was Paulus hier sagt, umsetzen wollen in unserem Leben, muss ich also wissen, dass jeder gute Gedanke viele gute Gedanken wiederbringt und jeder schlechte Gedanke viele schlechte Gedanken. Und das kannst du ganz buchstäblich beobachten, auch bei den Leuten. Ich habe einen Nachbar, der ist den ganzen Tag am Schimpfen und Fluchen und genauso sieht sein Leben aus. Und es gibt Leute, die wie Petrus immer segnen und auch da siehst du den großen Unterschied in ihrem Leben. Das zahlt sich aus. Wie können wir das? Da reicht die Zeit nicht zu, liest daheim 1. Johannes 2, Vers 27, da steht, dass die Salbung uns belehrt, dazu sage ich jetzt nichts mehr, sondern wichtig ist, dass der Geist in unserem Inneren derjenige ist, der uns immer wieder auf die Sprünge bringt, wenn es um dieses Thema auch geht. Und deswegen im letzten Vers, die Ermunterung, Vers 9, Philipper 4, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir, Paulus, wahrgenommen habt, dies praktiziert und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ja, 2, 3 Bibeltexte wollen wir noch lesen dazu, damit wir den Sinn dieser wunderbaren Worte auch noch besser erfassen können. Hier geht es darum, was haben wir gelernt? Die Thessalonicher, diese Frühversammlung, wir haben am Eingang von ihr gehört, in 1. Thessalonicher 2, Vers 13, und ich noch einen Vers lesen. Von denen wird etwas gesagt, und ich bin ganz sicher, dass ihr alle hier genauso seid. Man könnte das auch zu euch sagen. In 1. Thessalonicher 2, Vers 13 steht das. Ich habe es gleich. Ja. So, und deshalb auch danken wir, Paulus und seine Mitarbeiter, Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfinget, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern so, wie es wahrhaftig ist, als Wort Gottes, welches auch innen wirkt in uns, den Glaubenden. Also wie haben sie das Wort aufgenommen? Nicht als Menschenwort, sondern als Gotteswort. Wenn wir das Wort verkünden, und das ist die große Verantwortung derer, die das machen, müssen wir das verkünden, als sei es Gottes Wort, steht auch geschrieben. Und die Hörenden, hier die Thessalonicher, haben es auch als Gotteswort aufgenommen. Wenn du also das Wort Gottes, was du hörst, im Hauskreis, in der Sonntagspredigt, egal wie das ist, wenn du es selber liest, immer ist es das Wort Gottes, was auf dich wirkt. Wenn wir das gelernt und empfangen haben, wird es auch in unserem Inneren wirken und wir können es praktizieren. Und Paulus nennt das, nur Paulus nennt das, ausnahmsweise mal die gesunde Belehrung, das hygienische Wort nach dem Grundtext. Also die gesunde Belehrung beruht auf dem Wort Gottes, auf dem Wort unseres Herrn, des erhöhten Herrn. Und welche Apostel haben das Wort des erhöhten oder nicht erhöhten Herrn gehabt? Auch hier wieder alle, wenn du genau hinguckst, gibt es keinen Unterschied. Und deshalb sind für uns alle Apostel wichtig, wenn es um das Thema geht, Freude im Herrn. Und ich denke, wenn wir das wissen dürfen und glauben können, dass es diese Freude im Herrn nicht nur gibt, sondern sie ganz real in unserem Leben auch wirkt, und wenn du dann nach Hause gehst, du wissen darfst, auch mein Problem, was ich heute habe, ist schon gelöst, kann ich mich im Herrn freuen. Und so soll es sein. Und deswegen kannst du auch jetzt sagen, am Ende dieser Predigt, ich bin jemand, der nicht sorgt, sondern lebt in Christus. Und dazu segne der Herr sein Wort. Amen. Amen.